Es gibt im Leben ja immer wieder Herausforderungen und es können Herausforderungen sein, auf die man sich manchmal vorbereiten kann und indem man dann auch zeigen kann, was man so gelernt hat. Prüfungen in der Schule sind ein typisches Beispiel oder in der Uni, vielleicht ein wichtiger Wettkampf im Verein, irgendein wichtiges Spiel, ein Bewerbungsgespräch um eine neue oder eine bessere Stelle. Das sind alles so Herausforderungen, die man kommen sieht und auf die man sich vorbereiten kann. Dann gibt es aber auch Herausforderungen, die ganz plötzlich kommen. Irgendeine unvorhergesehene Situation im Straßenverkehr. Ein wichtiger und dringender Auftrag, der plötzlich kurz vor Feierabend noch reinkommt. Oder ein Kind, das krank von der Schule abgeholt werden muss, weil ja, einfach irgendwas passiert ist, ist krank geworden und eigentlich hatte man doch was anderes vor. Eigentlich hat man so viel anderes geplant gehabt und jetzt muss man alles über den Haufen werfen. Es gibt Herausforderungen, die können wir irgendwie, ich sag mal, sportlich nehmen und dabei zeigen, was wir gelernt haben. Aber es gibt ja Herausforderungen, die uns ganz tief treffen, mit denen wir dann zu kämpfen haben, an denen wir meinen, zerbrechen zu müssen. Diagnose einer schlimmen Krankheit, der Tod eines geliebten Menschen, eine schwere Ehe- oder Lebenskrise. Manche Herausforderungen, die ziehen uns fast den Boden unter den Füßen weg und zeigen uns plötzlich von jetzt auf gleich, wie wenig wir eigentlich selbst können. Aber solche Herausforderungen zeigen uns dafür, was Jesus kann. Und auch in unserem heutigen Bibeltext, ja, werden Menschen herausgefordert, sehen aber auch, was Jesus alles tun kann. Und in Anlehnung an das bekannte Obama-Zitat habe ich die Predigt heute genannt: Yes, he can. Jesus kann. Und ich möchte mit euch gerne den Text lesen aus Johannes 6, die Verse 1 bis 13. Johannes 6, 1 bis, Entschuldigung, nicht 13, sondern bis 31. Hierauf begab sich Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Sees, des Sees von Tiberias. Es zog ihm aber dorthin eine große Volksmenge nach, weil sie die Wunderzeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg aber auf den Berg hinauf und ließ sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das jüdische Passafest stand aber nahe bevor. Als nun Jesus sich dort umschaute und eine große Volksmenge zu sich kommen sah, sagte er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, damit diese zu essen haben? So fragte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht für sie nicht hin, damit jeder auch nur ein kleines Stück erhält. Da sagte einer von seinen Jüngern, nämlich Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sagte: Lass die Leute sich lagern. Es war nämlich dichter Rasen an dem Ort. So lagerten sich denn die Männer, etwa 5000 an der Zahl. Jesus nahm sodann die Brote, sprach den Lobpreis Gottes und ließ sie unter die Leute austeilen, die sich gelagert hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie begehrten. Als sie dann satt geworden waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nicht mit Brocken, die beim Essen. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die beim Essen übrig geblieben waren. Als nun die Leute das Wunderzeichen sahen, das er getan hatte, erklärten sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und sich seiner Person mit Gewalt bemächtigen würden, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er für sich allein. Als es dann Abend geworden war, gingen seine Jünger an den See hinab, stiegen in ein Boot und wollten über den See nach Kapernaum hinüberfahren. Die Dunkelheit war bereits eingetreten und Jesus immer noch nicht zu ihnen gekommen. Dabei ging der See hoch, weil ein starker Wind wehte. Als sie nun etwa 25 bis 30 Stadien weit gefahren waren, sahen sie Jesus über den See hingehen und sich ihrem Boot nähern. Da gerieten sie in Angst. Er aber rief ihnen zu: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot hineinnehmen, doch sogleich befand sich das Boot am Lande, wohin sie fahren wollten. Am folgenden Tag überzeugte sich die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, dass dort weiter kein Fahrzeug aus dem einen gewesen war und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern zusammen das Boot bestiegen hatte, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren. Doch es kamen jetzt andere Fahrzeuge von Tiberias her in die Nähe des Platzes, wo es das Brot nach dem Dankgebet des Herrn gegessen hatten. Als die Volksmenge nun sah, dass Jesus ebenso wenig da war wie seine Jünger, stiegen auch sie in die Fahrzeuge und kamen nach Kapernaum, um Jesus zu suchen. Als sie ihn dann auf der anderen Seite des Sees angetroffen hatten, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Wunderzeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Verschafft euch doch nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die für das ewige Leben vorhält und die der Menschensohn euch geben wird, denn diesen hat Gott der Vater besiegelt. Da entgegneten sie ihm: Was sollen wir denn tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete ihnen mit den Worten: Das Werk Gottes besteht darin, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da fragten sie ihn: Welches Zeichen tust du nun, damit wir sehen und zum Glauben an dich kommen? Womit kannst du dich ausweisen? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste zu essen bekommen, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Ja, ich möchte gerne noch einmal kurz beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, dass es zu uns reden kann und auch möchte. Danke, dass du uns darin begegnen willst. Und ja, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns heute Morgen zu sagen hast, dass du mir die richtigen Worte gibst und ja, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Amen. Wie schon gesagt, die Predigt heißt heute Morgen: Yes, he can. Jesus kann. Ja, er kann. Muss auf Deutsch zu übersetzen. Und sie hat mal wieder drei Punkte, seid ihr von mir vielleicht noch gewohnt. Der erste heißt: Jesus kann uns herausfordern. Der zweite: Jesus kann aus wenig viel machen. Und der dritte: Jesus kann retten. Der erste Punkt: Jesus kann uns herausfordern. Und in diesem Text hier im Johannesevangelium, da fordert Jesus ja den Glauben von Philippus heraus. Deswegen fand ich es vorher ganz nett, dass die Minna für den Philipp und für den Philippus gebetet hat, weil es hier ja auch um den Philippus heute geht. Und Jesus fragt den Philippus, was man denn diesen vielen Leuten, die da kommen, zu essen geben soll. Und bevor wir uns jetzt diese Herausforderung genauer anschauen, möchte ich kurz darauf eingehen, dass die ganze Situation für Jesus auch herausfordernd war. In der Parallelstelle in Markus 6, 31 bis 33, ich lese es euch vor, ihr könnt es aber auch gerne mit aufschlagen, Markus 6, 31 bis 33, da steht: Da sagte er, also Jesus, zu ihnen, zu den Jüngern: Kommt ihr für euch allein abseits an einen einsamen Ort und ruht dort ein wenig aus. Denn die Zahl der Leute, die da kamen und gingen, war groß, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. So fuhren sie dann im Boot in eine andere Gegend, um für sich allein zu sein. Doch man hatte sie abfahren sehen und viele hatten ihre Absicht gemerkt. Sie eilten daher aus allen Ortschaften zu Fuß dort zusammen und kamen noch vor ihnen an. Also eigentlich wollten Jesus und die Jünger sich eine Auszeit von ein paar Tagen in den Bergen nehmen, die sie sich wirklich auch verdient hatten. Es war so viel los gewesen die letzten Tage, sie hatten kaum Zeit zum Essen, weil so ein Riesenandrang war. Und Jesus sagt: Jetzt brauchen wir ein bisschen Ruhe. Also wollen sie sich zurückziehen, aber als sie dort ankommen, an diesem Ort, wo sie sich entspannen wollen, finden sie keine Ruhe und Entspannung, sondern dort ging es genauso stressig weiter wie vorher. Die Leute waren schon vor ihnen da. Und da die Frage an euch: Wie würde es denn dir gehen, wenn du ja mehrere Wochen im Beruf richtig Gas geben musste, es richtig stressig war, es richtig zur Sache ging und du irgendwann nur noch die Tage bis zum Urlaub zählst und dann auf einmal, statt dass der Urlaub wirklich anfängt, musst du von kranken Kollegen einspringen. Jakob hat es vorher kurz angerissen, wie es ihm ging, als er freitags doch arbeiten musste. Und ich denke, da finden wir uns wieder. Aber wie wird es dir gehen, wenn es auf einmal heißt, Büro statt Bibione oder Fließband statt Florenz oder Dreischichtbetrieb statt Fünf-Sterne-Hotel. Und ich glaube, keiner von uns wäre darüber wirklich begeistert und wir würden wahrscheinlich auch dementsprechend reagieren. Und bei Jesus, da ist die Situation ganz ähnlich. Auch er ist wirklich Er war ganz Mensch, auch er war erschöpft von dieser Zeit, auch er hätte gerne Ruhe gehabt. Aber er reagiert ganz anders. Und ich lese euch vor, wie er reagiert aus Markus 6, Vers 34, als diese Masse an Menschen da auf einmal ankommt. Da heißt es in Markus 6, Vers 34, als Jesus nun aus dem Boot ausstieg und eine große Menge Volks versammelt sah, ergriff ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Jesus reagiert hier also ganz anders, als wir das menschlich erwarten würden. Und man sagt ja manchmal, dass wenn Druck da ist, dann kommt das raus, was innen drin ist. Das Prinzip kennen wir von der Senftube. Wenn wir auf die Senftube draufdrücken, dann kommt Senf raus. Wenn wir auf die Duschgeltube draufdrücken, kommt Duschgel raus. Und was passiert, wenn man auf uns draufdrückt? Wenn wir in eine Situation geraten, wo wir unter Druck stehen? Bei Jesus kam unter Druck das raus, was drin war. Und zwar war es bei ihm Mitleid, Liebe und auch Besonnenheit. Wie ist es bei dir, wie ist es bei mir? Ich wünsche mir für mich, dass ich, wenn ich unter Druck bin, dass ich dann nicht gereizt und lieblos reagiere oder mich anfange selbst zu bemitleiden, weil ich ja so viel Druck aushalten muss, sondern dass ich wie Jesus sein kann, der besonnen und liebevoll reagiert und nicht im Selbstmitleid versinkt. Gut, das zu der Herausforderung, vor der Jesus hier auch selbst stand. Wir kommen zurück zu unserem Text im Johannesevangelium. Und ich lese die Verse 5 und 6. Als nun Jesus sich dort umschaute und eine große Volksmenge zu sich kommen sah, sagte er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, damit diese zu essen haben? So fragte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Hier gibt es also auch ein bisschen Druck für den Philippus. Und ja, die Frage ist ja zu ihm im Prinzip: Philippus, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo und da vorne kommen 5000 Männer. Plus wahrscheinlich nochmal so viele Frauen und Kinder, also insgesamt circa 10.000 Menschen. Was geben wir denen denn zu essen? Wo kaufen wir das Brot für die Leute? Und das ist eine Aufgabe, die an Philippus da herangetragen wird, die einfach völlig unmöglich zu lösen ist. Und diese Unmöglichkeit, die drückt sich in seiner Antwort dann auch aus. Für 200 Denare Brot reicht für sie nicht hin, damit jeder auch nur ein kleines Stück erhält. 200 Denare waren 200 Tagelöhne eines normalen Arbeiters, also circa 8 Monatslöhne. So viel Geld hatten die Jünger erstens mal sicherlich nicht dabei. Und selbst wenn sie es dabei gehabt hätten, wo hätten sie da irgendwo im Nirgendwo dieses Brot kaufen sollen? Und selbst wenn es da irgendwo einen Händler gegeben hätte, irgendeinen kleinen Edeka oder so, welcher hätte so viel Brot übrig gehabt oder vorrätig gehabt? Also diese Herausforderung, die Jesus dem Philippus hier stellt, die ist für ihn viel zu groß. Er ist damit völlig überfordert und er hat mit menschlichen Mitteln keine Chance, diese Herausforderung zu meistern. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben immer mal wieder. Jesus stellt auch uns vor Herausforderungen, denen wir selbst nicht gewachsen sind. Aber das tut er dann nicht, um uns damit fertig zu machen, sondern um uns damit neu auf ihn zu werfen. Unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Und Jesus möchte auch immer wieder, dass wir unsere Unzulänglichkeit erkennen, dass wir unsere Schwachheit zugeben, dass wir damit zu ihm kommen, damit er uns helfen kann und damit wir neu erkennen, wie dringend wir ihn brauchen. Wenn man so vielleicht mal so einen Schritt zurücktritt und sich die Situation so ein bisschen aus der Vogelperspektive anschaut oder wie auch immer, dann ist es eigentlich das Ganze fast ein bisschen amüsant, was hier so abgeht. Der Philippus, der steht ja neben dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde und er sagt sinngemäß: Jesus, vergiss es, diese Nummer, diese ganze Aufgabe ist eine Nummer zu groß für uns. Aber für Jesus ist diese Aufgabe natürlich nicht zu groß. Und ich bin überzeugt davon, dass auch in unserem Leben keine Aufgabe zu groß für Jesus ist. Wenn wir versuchen, die Herausforderungen selbst zu lösen, dann sind wir ganz schnell überfordert. Aber wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann bin ich sicher, dass er uns helfen wird. Nur müssen wir natürlich auch zu ihm kommen und um seine Hilfe bitten. Und letztlich geht es ja nicht einfach nur darum, eine Herausforderung zu meistern, sondern es geht darum, dass wir unserem Herrn lernen, mehr zu vertrauen. Es geht also nicht nur um das, oder nicht einfach um das Problem, sondern es geht eigentlich letztlich um Beziehung. Jesus möchte Beziehung zu uns haben und dadurch, ja, durch Probleme, durch Herausforderungen, soll diese Beziehung tiefer werden und wachsen. Und das wird eigentlich auch am Ende unseres Abschnitts deutlich, als Jesus mit dem Volk redet. Und ich lese nochmal die Verse 27 bis 29 aus Johannes 6. Johannes 6, 27 bis 29. Da sagt er: Verschafft euch doch nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die für das ewige Leben vorhält und die der Menschensohn euch geben wird, denn diesen hat Gott der Vater besiegelt. Da entgegneten sie ihm: Was sollen wir denn tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete ihnen mit den Worten: Das Werk Gottes besteht darin, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das heißt, wenn Jesus uns in unserem Leben herausfordert, und ich denke, jeder hat seine Herausforderungen im Leben, der eine größere, der andere vielleicht kleinere, dann fordert er uns letztlich dazu heraus, ihm zu glauben und ihm unser ganzes Vertrauen zu schenken. Das war der erste Punkt. Jesus kann uns herausfordern. Wir kommen zum zweiten. Jesus kann aus wenig viel machen. Wir wissen ja nichts über diesen Jungen, der da auf einmal auftaucht mit seinen 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Wir wissen nicht, was er mit diesen 5 Gerstenbroten und 2 Fischen vorhatte. Wollte er die Lebensmittel Jesus schenken? Wollte er sie vielleicht verkaufen? Hat er einfach guten Willen gezeigt und war bereit zu teilen? Wir wissen es nicht. Wir wissen auch seinen Namen nicht. Wir wissen eigentlich nichts über diesen Jungen. Aber ich finde diese 5 Gerstenbrote und diese 2 Fische angesichts von ca. 10.000 Menschen, die Hunger haben, die sind irgendwie ein tolles Bild für unsere menschlichen Fähigkeiten. Also natürlich sind Menschen auch toll. Also es gibt ja auch YouTube tolle Videos, irgendwie People are awesome, wo man dann sieht, was Menschen alles können. Ich bin echt auch fasziniert davon, was Menschen alles können. Egal, ob es im Sport ist oder in Wissenschaft oder Technik. Dass jemand einen Marathon, also 42 Kilometer in 2 Stunden, 1 Minute und 9 Sekunden laufen kann, das ist für mich unbegreiflich. Ich bin nach 400 Metern schon platt. Dass man die nächste Sonnenfinsternis berechnen kann, verstehe ich auch nicht. Dass man Impfstoffe, Arzneimittel und so weiter erfinden kann, dass man im Weltall eine Raumstation aufbaut, das sind alles Dinge, die, da kann ich nur drüber staunen, weil ich da gar nicht in der Lage wäre, das irgendwie hinzukriegen. Und andererseits sind unsere Leistungen doch sehr begrenzt und wir kommen da ganz schnell an unsere Grenzen. Wir können als Menschheit auf den Mond fliegen, aber wenn wie vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren glaube ich war es, im Ahrtal dieses Hochwasser kommt, dann stehen wir plötzlich völlig hilflos daneben und müssen zusehen, wie ganze Häuser davonschwimmen. Wir können mit unserem Körper außergewöhnliche Leistungen erbringen und wie gesagt so einen Marathon da rennen, also ich nicht, aber andere. Aber wenn dann irgend so ein kleines Bakterium oder ein kleiner Virus vorbeikommt, dann liegen wir auch wieder ganz schnell flach. Und trotz allem medizinischen, wissenschaftlichen und technischen Fortschritt müssen trotzdem noch alle Menschen auf dieser Welt sterben. Das Ende des Lebens auf dieser Erde kommt auf jeden zu und ja, für viele schneller als ihnen lieb ist. Aber ich finde, wo die Begrenztheit des Menschen irgendwie am krassesten zu sehen ist, ist an unserer Unfähigkeit, Frieden miteinander zu halten. Seit Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat, schlagen sich Menschen gegenseitig die Köpfe ein. Es zieht sich ein blutiger roter Faden der Feindschaft, Hass und Krieg von den Anfängen der Menschheit bis hinein in unsere Zeit. Ganz offensichtlich sind Menschen nicht dazu fähig, Frieden zu halten, geschweige denn, einander zu lieben. Und das zeigt sich nicht nur in den Kriegen, die jetzt gerade momentan in den Medien sind, in Gaza oder in der Ukraine, sondern es zeigt sich eigentlich in allen unseren menschlichen Beziehungen. Egal ob in Ehe und Familie, ob im Klassenzimmer, am Arbeitsplatz, immer wieder fehlt uns echte Liebe und Frieden. Und immer wieder knirscht es. Und grundsätzlich hätten wir das gerne anders. Grundsätzlich ist der Wunsch nach Frieden und Liebe da. Und wir geben uns auch immer wieder Mühe und strengen uns an. Aber wir stehen mit unserer eigenen Liebe, mit unserer eigenen Anstrengung genauso da wie dieser Junge mit seinen 5 Broten und 2 Fischen vor 10.000 Menschen, die alle was essen wollen. Wir geben unser Bestes und merken, dass unser Bestes hinten und vorne nicht ausreicht. Und Luther hat es auch erkannt, diese Tatsache, und hat es in seinem Lied so ausgedrückt: Mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Aber Jesus kann. Er kann aus wenig viel machen, er kann mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen 10.000 Menschen satt machen. Und er kann auch unsere lächerlich kleinen Fähigkeiten gebrauchen, um etwas Großes draus zu machen. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. So hat es Blaise Pascal mal gesagt, und ich glaube, er hat damit recht. Wenn wir das, was wir haben, von Herzen Gott zur Verfügung stellen, dann kann er daraus etwas zu seiner Ehre machen. So wie der Junge seine Brotzeit abgegeben hat und dadurch viele tausend Menschen satt wurden, können auch wir, wenn wir uns Jesus ganz ausliefern, wirklich zum Segen und zum bleibenden Segen für andere werden. Aber wir müssen eben auch dazu bereit sein und das, was wir sind und haben, Jesus abgeben. Und das gilt für alles in unserem Leben. Als der Junge seine 5 Brote und 2 Fische abgibt, da hat er einerseits seinen Besitz abgegeben, aber er hat andererseits auch sein Bedürfnis nach Nahrung abgegeben. Dadurch, dass er diese Brotzeit abgibt, setzt er sein Vertrauen auf Jesus. Und er vertraut darauf, dass Jesus aus dem, was er ihm gibt, etwas machen kann. Dass er sich eben nicht um sich selbst kümmern muss. Und manchmal singen wir hier in der Gemeinde das Lied »Nimm mein Leben, nimm es ganz« und da heißt in der 4. Strophe »Mein Verlangen gebe ich dir, es gehört nicht länger mir, nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm.« Das hat der Junge auch gemacht, nicht nur die Fische und das Brot abgegeben, sondern er hat sein Verlangen abgegeben. Und auch wir dürfen nicht nur unser Können und unseren Besitz Jesus zur Verfügung stellen, sondern wir dürfen ihm auch ganz bewusst unser Verlangen und unsere Wünsche abgeben. Und ich weiß nicht, was dein Verlangen ist, aber ich habe bei den Dingen, die in meinem Herzen so da sind und die so vorgehen, die Erfahrung gemacht, dass ich Jesus sehr viel besser drum kümmern kann, als ich das kann. Ich darf ihm Dinge abgeben und er kann es gut machen. Nicht ich muss meine Wünsche durchsetzen, sondern ich kann sie ihm abgeben. Das ist einerseits sehr befreiend, weil ich weiß, ich gebe es dem Schöpfer des Universums. Andererseits ist es natürlich auch immer wieder spannend, weil Jesus ja nicht immer so handelt, wie ich mir es davor vorgestellt habe. Aber es ist gut, Jesus alles abzugeben, weil er aus dem Wenigen, was wir haben, wirklich viel machen kann. Das war der zweite Punkt und wir kommen zum dritten. Jesus kann retten. Wir haben gerade gesehen, dass uns Jesus aus unserer Unzulänglichkeit retten kann. Und das kann er wirklich. Aber ich möchte auch ganz ausdrücklich betonen, dass Jesus mehr sein möchte als nur ein Helfer in der Not. Natürlich ist er ein Helfer in der Not, aber er ist nicht nur ein Helfer in der Not. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen Jesus manchmal als so eine Art Notnagel sehen. Einer, den ich in bestimmten Situationen um Hilfe bitten kann, einer, der mir die Fahrkarte für den Himmel schenkt, einer, der da ist, wenn ich ihn brauche, sozusagen Jesus on demand, also Jesus auf Abruf, für mich verfügbar, dann, wenn ich ihn brauche. Aber so funktioniert es nicht. Denn Jesus möchte nicht einfach nur auf Abruf für dich bereitstehen, sondern er möchte dich. Er möchte, dass dein Leben ihm gehört, mit allem, was dich ausmacht. Er möchte dein Leben regieren. Und in den Versen 26 bis 29 unseres Textes, da wird dieser Anspruch Jesu deutlich, als er den Menschen da nochmal antwortet, die ihn fragen, wie bist du hierher gekommen? Da sagt er ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Wunderzeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Verschafft euch doch nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die für das ewige Leben vorhält und die der Menschensohn euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, besiegelt. Da entgegneten sie ihm, was sollen wir denn tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete ihnen mit den Worten, das Werk Gottes besteht darin, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das Wunder der Brotvermehrung sollte die Menschen zum Glauben an Jesus führen. Und wenn die Bibel von Glauben spricht, dann meint sie damit nicht nur ein kopfmäßiges Fürwahrhalten irgendeiner Wahrheit, wie ich glaube, dass die Straße draußen nass ist, sondern sie meint damit einen Glauben, der sich vertrauensvoll und komplett auf Jesus einlässt. Glaube und Vertrauen ist biblisch gesehen eine Einheit. Jesus will nicht nur der Brotkönig sein, nicht nur einfach der Problemlöser, sondern er möchte der Herzenskönig sein. Er möchte der sein, dem dein Herz gehört. Und die Frage, die sich jeder von uns stellen muss, ist, wer ist denn Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Ist er wirklich Herr deines Lebens oder einfach nur Notnagel? Und wenn er wirklich Herr deines Lebens ist, dann darfst du darauf vertrauen, dass er dich auch ans Ziel, nämlich in seine Herrlichkeit bringt. Und du darfst darauf vertrauen, dass er in den Stürmen des Lebens bei dir ist, dass du jemanden bei dir hast, der auf dich aufpasst und der dir nicht mehr zumutet, als du verkraften kannst. In Johannes 6, die Verse 16 bis 21, da wird die Fahrt der Jünger beschrieben, als sie über diesen stürmischen See fahren. Das heißt auch, wenn man ein Jünger Jesu ist, kommt man in Stürme. Das heißt für diejenigen unter uns, die Jesus von Herzen vertrauen, dass auch wir in Stürme kommen werden. Vielleicht nicht so wie jetzt auf dem See, aber in irgendwelche Lebensstürme, in Krisen, dass wir Probleme haben, dass wir Herausforderungen durchstehen müssen. Aber es heißt auch, dass Jesus größer ist als diese Probleme und dass er uns aus diesen Problemen und Krisen und Herausforderungen retten kann. Wenn man die Parallelstelle liest zu dieser Begebenheit in Markus 6, dann wird da deutlich, dass Jesus seine Jünger auf dem See beobachtet hat. Also er war nicht einfach weg, sondern er hat sie gesehen dort auf dem See. Sie kamen sich auf dem See wahrscheinlich alleine vor, aber Jesus hat sie in ihrer Not gesehen. Und das gilt auch für dich. Wenn du Christ bist, dann sieht Jesus deine Not. Es ist ihm nicht egal, was du gerade durchmachst. Er sieht dich und er weiß, wie es dir geht. Und so wie er bei den Jüngern kam und eingegriffen hat, wird er auch bei dir spätestens rechtzeitig eingreifen. Das haben die Jünger auf dem See erlebt, das haben viele Generationen von Christen nach ihnen erlebt. Und auch bei dir wird Jesus keine Ausnahme machen, weil er retten kann und weil er retten will. Wir haben also heute Morgen gesehen, was Jesus alles kann. Er kann uns herausfordern, er kann aus wenig viel machen und er kann retten. Kann er das auch bei dir? Yes, he can. Amen.